Und es gibt auch immer Wein bei mir im Haus. Es ist im Kühlschrank immer eine Flasche Weißwein da. Manchmal liegt sie monatelang ungeöffnet da, bis ich mal Besuch bekomme. Und wenn ich Besuch bekomme, dann wird die auch aufgemacht. Alleine trinke ich den nicht.
Ja, ich habe schon gesichtet, als wir hier reingekommen sind. Auf der Terrasse wird gerade auch bei, weiß nicht, 3, 4 Grad eine Flasche Sekt gekühlt.
Die habe ich da aber nur vergessen.
Willkommen zu Auf ein Glas Wein mit, dem Podcast des SZ Brand Studios. Vielleicht geht's euch auch so, oft entstehen die besten Gespräche bei einem Glas Wein. Und genau darum geht's hier. Ich bin Theresa Olkus und in diesem Podcast treffe ich mich mit verschiedenen Persönlichkeiten auf ein Glas Wein. Dieses Mal habe ich mich mit Andrea Balschuh unterhalten. Andrea lebt in Mainz und hat so einige Projekte am Laufen. Sie moderiert im Fernsehen, dort kennt man sie aus dem Nachmittagsprogramm, aus der Sendung Volle Kanne, aber auch im Radio. Sie hat ein Buch geschrieben, ein eigenes Podcast-Format und sie schult Menschen, wie man sich vor der Kamera gut schlägt. Außerdem ist sie Mutter und leidenschaftliche Konzertgängerin. Also wusste ich gleich, der Gesprächsstoff geht uns so schnell nicht aus. Vor kurzem hat mich Andrea zu sich nach Hause eingeladen für ein Glas Wein zu einer, muss ich sagen, doch schon eher ungewöhnlichen Uhrzeit, nämlich morgens um 9 Uhr. Wir haben den Anlass aber genutzt, um aus unserem Treffen ein gemütliches Sektfrühstück in ihrem Wohnzimmer zu machen und sie hat mir erzählt, was sie in den 2 Tagen in einem Schweigekloster gelernt hat, welchen Herausforderungen sie als selbstständige Moderatorin gegenübersteht und warum sie heute so gut wie keinen Zucker mehr isst. Präsentiert wird dieser Podcast vom Deutschen Weininstitut und euch wünsche ich viel Vergnügen beim Hören. 9 Uhr morgens ist eigentlich eher eine ungewöhnliche Zeit, um sich auf ein Glas Wein zu treffen.
In der Tat, normalerweise trinke ich auch so früh am Morgen keinen Wein. Ich trinke auch gar nicht so häufig Wein, also alleine zu Hause schon mal gar nicht. Aber wenn ich in Gesellschaft bin, oh, dann liebe ich das. Dann kann ich eigentlich kaum ohne Wein den Abend verbringen, weil es einfach wirklich für mich ein Genuss ist.
Und ich habe mir gedacht, damit das noch legitimer ist, habe ich das Ganze mal Sektfrühstück getauft und uns einen Sekt mitgebracht.
Wobei ich ja bei Sekt inzwischen sehr zurückhaltend bin, weil der für mein Empfinden, also für meine Verhältnisse, für das, was ich so jetzt inzwischen an Zucker konsumiere, zu viel Zucker hat. Aber ich mache auch mal eine Ausnahme. Und ein Glas ist völlig in Ordnung.
Das ist gut, dass du das sagst. Ich habe mich natürlich ein bisschen informiert, was du gerne trinkst. Und mir wurde gesagt, Hauptsache, es hat wenig Zucker.
Ja.
Und ich habe...
Und muss trocken sein.
Genau. Und das ist nicht nur trocken, das ist das Trockenste, was es im Sektbereich gibt.
Na, dann hast du ja so gut wie gar keinen Zucker.
Null, tatsächlich. Also fast 0 Gramm pro Liter. Das ist ein Sekt-Zero-Dosage, also ganz ohne Zuckerzusatz sozusagen.
Oh, großartig.
Ich mache ihn jetzt mal... vorsichtig auf, damit wir deine Esszimmertischlampe nicht...
Bin gespannt, wie du das hinkriegst, wie laut das wird. Ich liebe dieses Knallen. Ich mache total gerne Sektflaschen auf. Ich reiß mich immer darum.
Nicht. Manche sagen immer, oh, kann das jemand anders machen?
Nee, ich mag das total gern.
So. Ja, bist du... so eine Frühaufsteherin, bist du morgens jemand, der ganz, ganz aktiv ist?
Also ich stehe zwangsläufig früh auf durch meine Tochter, die ist jetzt 10. Und blöderweise ist die noch nicht in dem Alter, dass sie am Wochenende lange schläft, sondern selbst wenn sie ganz spät im Bett war, es ist ja manchmal meine Hoffnung, komm, du darfst auf Fernsehen gucken, dann schläft sie morgens länger, tut sie aber nicht, dann ist sie trotzdem um 7:30 oder 8 wach. Also das ist so das Längste. Von daher schlafe ich leider kaum noch aus, aber selbst wenn ich es könnte, bin ich um 8:30, spätestens um 9 wach. Und ich bin jemand, der morgens sehr viel mehr Energie hat als abends. Ich werde abends relativ schnell müde und wenn ich kreativ sein muss, dann sollte ich alles, was mit Kreativität zu tun hat, am Morgen oder Vormittag erledigen und nicht am Abend. Mhm. Ich bin eine, was bin ich denn, eine Lerche, ne?
Ja, ach so.
Die Eulen sind, glaube ich, abends, haben abends ihren Energieschub und ich habe den morgens.
Also, Prost, schön, dass wir bei dir sein dürfen.
Ja, schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich total.
Das ist ein guter Start in den Tag, finde ich.
Oh, wow.
Und genau das ist jetzt, wenn du sagst, vieles ist zu süß, was meinst du?
Großartig. Weil, wie gesagt, ich trinke Sekt normalerweise wirklich nicht so gerne, weil es erstens oftmals zu süß ist
ja.
Und weil es mir häufig auch zu sehr prickelt. Es ist mir in vielen Sekten, ist das die Mehrzahl von Sekten?
Ja, tatsächlich. Ja, Sekte, stimmt.
Ich habe zu viel Kohlensäure. Mhm. Das mag ich nicht. Ich bin auch eine, die beim Wasser eher so Medium-Kohlensäure-Wasser
okay.
Wasser.
Aber bestellt. Die ist auch ganz fein, finde ich. Ne?
Aber das
die
ist super echt angenehm.
Schön.
Oh, damit hast du mir jetzt einen Gefallen getan.
Das ist schön. Das habe ich gehofft, weil wir werden ja heute noch auch unter anderem über Zucker sprechen. Mm. Das ist ja echt so ein bisschen dein
das
Thema geworden.
Das ist ein
geworden.
Genuss, ein Genuss. Ich habe jetzt durch dich was Neues entdeckt. Danke dafür.
Sehr schön. Dann lass doch den Rest der Flasche am besten auch dafür heute Abend nach Feierabend. Ja, wir sind mitten in Mainz, also einer Weinstadt pur. Und begegnest du Wein hier ganz häufig oder bist du jemand, der gerne in den Weinbergen zum Beispiel unterwegs ist?
Ich wäre gerne in den Weinbergen unterwegs und habe aber leider in den letzten Jahren zu wenig Zeit dafür gehabt, was ja an mir liegt. Ich könnte mir ja auch mehr freinehmen. Ich müsste ja nicht so viele Zusagen geben zu den Jobs. Aber die machen ja auch Spaß. Also im Nein sagen lernen darf ich noch ein bisschen was dazulernen. Aber klar, hier in Mainz gibt es jeden Samstag das Weinfrühstück, das Marktfrühstück, aber ich nenne es Weinfrühstück, okay. Weil da wird nur Wein getrunken. Ich habe auch da meinen Stammoptiker. Ich habe hab ja so eine Brillenmarke, ich habe über 40 Brillen. Und wenn du da reinkommst am Samstagvormittag, wird dir auch erstmal ein Wein angeboten.
Im Optiker?
Beim Optiker wird dir erstmal ein Wein angeboten. Und also, das ist so schön hier in Mainz. So von Frühjahr bis, ja, im Grunde bis der erste Weihnachtsmarkt dann hier schon wieder aufgebaut wird, ist der Marktplatz voll mit Leuten und alle trinken schon am Vormittag, Mittag Wein. Und das hat so eine...
Wie eine Mentalität.
Ja, so, ne? Ja, so dieses Weinselige. Mhm. Die sind aber nicht besoffen, sondern das ist so eine angenehme Stimmung. Die sind einfach gut drauf und die genießen das. Und hier gibt es halt auch echt guten Wein. Und von daher... Bin ich gerne hier in Mainz unterwegs, ja.
Das heißt, du bist schon richtig zusammengewachsen mit der Stadt, ne?
Ja, was gar nicht so selbstverständlich ist, denn ich komme ja aus Berlin. Und Berlin ist ja groß, laut, dreckig. Viele können das ja überhaupt nicht ab. Und für mich ist es ganz normal. Und ich habe immer gedacht, ich gehe niemals aus Berlin weg. Alles, was kleiner ist als Berlin, da will ich nicht hin. Und dann kam ich nach Mainz und fühle mich aber hier total wohl, weil es auch eine Uni Universitätsstadt ist, hast viele junge Leute und viel Kultur. Du hast ja Frankfurt auch vor der Nase. Das heißt, ich kann hier sehr viel auf Konzerte gehen, die in erreichbarer Nähe sind. Das war mir auch wichtig. Mhm. Ich muss Musik live erleben und da habe ich ja hier auch echt viele Möglichkeiten. Gut, nicht so viele wie in Berlin, aber noch genug.
Und welche Konzerte besuchst du denn so? Also was sind so... Die du dir gerne anschaust oder anhörst?
Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von deutscher Pop-Rock-Musik. Und ich höre mehr Deutsch-Pop-Rock als Englisches. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Pohlmann. Wenn jetzt Sommer wäre, ist so ein großer Hit von ihm. Und leider macht man ihn auch immer nur daran fest. Und wenn der anfängt zu singen, da könnte ich heulen. Das ist so schön. Johannes Oerding hat mich schon mehrmals zum Heulen gebracht. Der ist jetzt ziemlich groß geworden, aber ich habe noch seine Anfänge mitbekommen. Wenn der auf die Bühne geht, dann der verbindet sich sofort mit dem Publikum. Da ist so eine Energie in dem ganzen Saal. Und der kann einen Club von 50 Leuten füllen und der kann eine Arena mit 10.000 Leuten füllen. Der hat eine Gabe, mich auch ganz, ganz tief zu berühren. Oder auch Leif Aldin. Boah, eine Stimme... Boah, eine Gänsehaut nach der anderen. Aber ich habe auch Fool's Garden neu entdeckt für mich, weil die waren für mich immer die mit dem Lemon Tree.
Und ja, genau.
Ich hatte nur das im Kopf. Ja. Und dann habe ich sie mal auf einem Konzert erlebt zu dritt mit zwei Gitarristen, also der Sänger und zwei Gitarristen dazu. Und das war so unglaublich schön und das ist so viel mehr als Lemon Tree. Das heißt, ab und an schaue ich mir dann auch eine Band an, die Englisch singt. Aber... Oder Elif zum Beispiel. Also ich könnte jetzt reihenweise
aufzählen. Ganz, ganz viele. Das kommt auch durchs Radio, oder? Du bist auch Radiomoderatorin und ich glaube, da hat man nochmal eine ganz andere Bindung zur Musik, oder?
Ich glaube, ich bin beim Radio gelandet, weil ich Musik so liebe. Ich kann selber leider kein Instrument spielen. Also ich habe mal mit Klavierstunden begonnen und habe das dann aufgegeben, weil ich so viel gearbeitet habe, dass ich keine Zeit mehr hatte zum Üben und dann war es mir peinlich, zur nächsten Unterrichtsstunde zu gehen, ohne geübt zu haben. Meine Tochter spielt aber Cello Ah, wie schön. Auch Klavier. Mhm. Lustigerweise vom Cello kennt sie die Noten, vom Klavier aber nicht. Die will sie nicht lernen. Und da spielt sie einfach nur nach. Mhm. Und da spielt sie so bildlich, nach
ne?
Gefühl.
Kann man über Videos ja auch super.
Ja, ja, die geht, die hat Unterricht und spielt einfach das nach, was der Lehrer ihr sagt. Und das beeindruckt mich sehr, wie sie sich trotzdem da ans Klavier setzt und spielt dann was und denkt sich was aus. Und da kommen Sachen aus ihr raus, das bewundere ich. Und ich habe eine ganz große Sehnsucht danach, das auch machen zu wollen. Also nur für mich alleine.
Ja.
Ich bin aber so ungeduldig mit mir. Und von daher kompensiere ich das, indem ich halt auf Konzerte gehe. Und das sind für mich so Auszeiten aus meinem manchmal hektischen Alltag. Und da kann ich mich so komplett fallen lassen bei Live-Konzerten. Das gibt mir ganz, ganz viel.
Es ist ja so viel inzwischen auch, ne? Also Radio habe ich gerade schon, dann Fernsehen, dann bist du Autorin, du hast ein Buch geschrieben, dann machst du einen eigenen Podcast, du bist Mama, du bist Ehefrau.
Und ein Kameracoaching habe ich auch noch.
Wollte ich, stimmt, genau, das Coaching, also es ist so viel. Ich kann mir gut vorstellen, dass da wenig Zeit bleibt. Wie schafft man das alles?
Ja, in der Tat frage ich mich das häufig, weil ich bin kein strukturierter Mensch. Ich bin eigentlich eher ein bisschen chaotisch veranlagt und ich kriege das irgendwie immer hin. Und ich bin eine, die unter Druck ganz gut arbeiten kann und kurzfristig Sachen fertigstellt. Das heißt, ich habe jetzt am Freitag moderiere ich eine große Gala, eine Preisverleihung. Und ich weiß das schon ziemlich lange. Ich hätte auch schon vor einem Monat das Ganze vorbereiten können. Ich mache es dann aber doch erst 2 Tage vorher. Und so kriege ich es dann immer irgendwie auf den Punkt fertig. Oder genau das Gleiche mit dem Buch. Das Zucker ist nicht, ist jetzt schon das zweite. Und ich weiß gar nicht, hätte ich vorher gewusst, wie viel Arbeit das macht, so ein Buch, hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht, aber dann war das erste, kam so gut an und wir hatten noch so viel zu sagen und ich möchte so gern aufklären über die Folgen auch von Diabetes Typ 2, über die Gefahren von Diabetes, dass ich dachte, nee, es ist noch nicht alles gesagt und ich möchte den Menschen gern noch mehr die Augen öffnen und über so ein Kochbuch ist das gut möglich und dann habe ich gedacht, okay, mein Warum ist stark genug. Ich gebe mir das jetzt einfach nochmal mit dem Stress des Buchschreibens. Und irgendwie flutscht es dann. Ich kann dir gar nicht sagen, wie. Aber vermutlich da ist so viel Energie in mir, dass ich das. Mein Warum ist einfach stark genug. Mhm. Und so, wenn das Warum stark genug ist, kannst du echt alles schaffen. Ja. Und die Dinge machen mir Spaß. Und nichts von dem, was ich mache, bereitet mir irgendwie Kopfzerbrechen. Sonst würde ich es nicht machen. Und sonst hätte ich auch die Energie nicht dafür.
Mhm. Mal ganz zurückgegangen, die Moderation, die hat schon sehr früh begonnen, nämlich mit 11 Jahren. Kann man sich ja kaum vorstellen. Also man ist mit der Schule noch beschäftigt und trotzdem interessiert man sich aber schon für dieses Präsentieren. Wie hat das angefangen?
Ich wollte das gar nicht. Ich lebte damals in Ost-Berlin und musste eine Arbeitsgemeinschaft besuchen. Das war für die Thälmann-Pioniere eine Pflicht. Und ich habe nichts gefunden, was mir Spaß gemacht. Wir hatten Jungpioniere, Thälmann-Pioniere und ab der 8. Klasse kamst du in die FDJ, in die Freie Deutsche Jugend. Das waren halt so die Organisationen, mit denen die Kinder und Jugendlichen gebrainwashed wurden. Ja, und die Pioniere brauchten halt Nachmittag eine Nachmittagsbeschäftigung. Und nichts von dem, was in meiner Schule angeboten wurde, hat mir Spaß gemacht. Und dann hat meine Mutter, die damals Zahnarzthelferin war, über eine Patientin von einer Laienspielgruppe vom Kinderfernsehen der DDR erfahren. Und meinte, ach, das kann sie sich ganz gut vorstellen, dass mir das Spaß machen würde. Und dann bin ich dahin, aber nur, weil ich es machen musste.
Aber warst du so vom Typ auch offen? Also wenn deine Mama sagt, ach, die Andrea, ich glaube, die könnte ich mir da gut vorstellen.
Ja, schon. Also du konntest mich schon irgendwo abstellen und ich kam alleine zurecht. Ich musste auch auf den Appellen, die es ja früher immer gab in der Schule, habe ich auch vorne gestanden und gesungen oder habe irgendeine Ansage gemacht. Aber weil die mich immer nach vorne geschoben haben, das war nie so, dass ich das unbedingt wollte. Ich habe das erst später erkannt, dass ich das offensichtlich ganz gut mache. Mhm. Naja, und dann haben die beim Kinderfernsehen der DDR jemanden gesucht, der Kinderansagerin wird. Der Kindersendungen ansagt. Und dann haben sie halt zuerst in ihren eigenen Reihen geguckt. Und dann war ich eine von denen, die sie zum Casting eingeladen haben. Und plötzlich saß ich dann sonntags morgens live im Fernsehen. Also ohne, dass ich das wirklich gewollt hätte. Und so hat sich vieles in meinem Leben ergeben. Ich habe nie was forciert. Außer, dass ich mich beim Radio damals mit 21 sehr stark beworben habe. Mhm. Aber alles andere, alles sehr was stark danach. Beworben,
das musst du gleich.
Alles andere, was danach kam, das ist mir passiert. Das ist mir zugefallen. Aha. Und ich war zur richtigen Zeit am richtigen Aha. Ort, ja.
Oft hat man in der Medienbranche ja heute das Gefühl, dass es nicht mehr unbedingt alles so, dass das ein sehr starkes Drängen ist, wenn man irgendwo nach vorne kommen möchte.
Ich wollte nie nach vorne kommen. Ich Aha. war immer zufrieden mit dem, was ich hatte. Mhm. Und es war nie so, dass ich dachte, ich will mehr. Und vielleicht habe ich dadurch auch eine Leichtigkeit in mir gehabt und nie einen Druck verspürt. Mhm. Und das hat sich möglicherweise auch transportiert. Und deswegen ist mir vieles in dieser Branche sehr leicht gefallen. Nur beim Radio einzusteigen war etwas schwieriger, aber ich war 20, ich hatte null Erfahrung und ich habe mhm. mich beworben und ich wusste, ich will dahin, ich wollte zum Radio, mhm. weil ich als Jugendliche mit 16 bei einem Radiosender gejobbt habe und da habe ich so Feuer gefangen und da war der Virus in mir drin, den bin ich bis heute nicht losgeworden und es hat mich so fasziniert und ich wollte unbedingt zum Radio, aber ohne Erfahrung mit 20, das war zwecklos.
Das heißt, nach der Schule war sofort klar,
nach dem Abitur,
Radio.
Nach dem Abitur bin ich erstmal als Au-pair-Mädchen in die USA gegangen mhm. und habe aber auch dort Radiosender angeschrieben und gesagt, ich will mal gucken, ich bin das kleine Mädchen aus Ost-Berlin, ich will mal gucken, wie die Amerikaner Radio machen.
Und das hat dann geklappt?
Das hat geklappt. Mhm. Ich habe dann ein Praktikum da gemacht und konnte mal so reinschnuppern in die Radiowelt und das war genau mein Ding. Und als ich dann zurückkam, habe ich mich mit diesem Empfehlungsschreiben des amerikanischen Radiosenders beworben und bin aber in der ersten Runde erstmal abgelehnt worden, habe mich bei anderen Radiosendern beworben, die mich auch alle abgelehnt haben, bis auf Energy und die haben gesagt, mach mal hier, setz dich einfach mal ins Studio mhm. und probier mal so ein bisschen rum mhm. mit den Reglern mhm. und dann machst du mal eine Probesendung. Die Probesendung ist zwar gut geworden, aber mich haben sie trotzdem nicht genommen und hatte aber den Vorteil, dass ich durch dieses Rumprobieren im Studio plötzlich eine Sicherheit hatte am Pult. Und ich habe mich dann ein Jahr später nochmal bei dem gleichen Radiosender beworben, der mich schon mal abgelehnt hatte, weil die einen neuen Programmchef bekommen haben. Und der hat mich dann eingeladen und ich konnte plötzlich Erfahrung vorweisen. Ich sage, mhm, ich weiß, wie das Pult. Geht im Selbstfahrerstudio. Ja, dann hatte ich mit 21 meine erste eigene Sendung, 22 bis 2 Uhr in der Nacht.
Okay.
Und dann kam ich nicht mehr zum Studieren. Ich habe einfach seitdem durchgehend gearbeitet und hatte keine Möglichkeit mehr zu studieren und war auch nicht bereit, den Job an den Nagel zu hängen, um mhm. zu studieren. Das heißt, ich sitze heute mit 47 vor dir, nur mit Abitur in der Tasche, mit sonst nichts.
Ich habe oft das Gefühl, dass junge Leute so den Drang haben, sie müssten irgendwie unbedingt studieren, um was zu erreichen. Aber man sieht, Hartnäckigkeit zahlt sich dann eben auch aus. Ne?
Ja, wobei ich auch lange Komplexe hatte deswegen. Mhm. Weil ich dachte, ich habe ja nur Abitur, ich habe ja keine Ausbildung, ich habe ja nicht studiert. Und als es dann auch zum Beispiel darum ging, mein Kameratraining, also das Videocoaching auszubauen, hatte ich anfangs wirklich noch Bedenken, wie die Leute mich wahrnehmen, weil ich habe alles, was ich weitergebe, habe ich in 25 Jahren mir selbst erarbeitet. Das sind alles meine eigenen Erfahrungen. Aber ich kann kein Zertifikat hochhalten und habe lange, und ich habe mich früher oft auch mit anderen verglichen und dachte, oh, bin ich gut genug oder nicht? Da habe die Befürchtung gehabt am Anfang, dass die Leute sagen könnten, ja, aber du hast ja nicht studiert, was willst du uns denn beibringen? Das war so in meinem Kopf, ne? Das war
dabei hattest du so viel Praxiserfahrung, ne?
Und das Schöne war, dass die Erfahrung mit meinen ersten 20 Leuten gezeigt hat, dass genau das sie dazu gebracht hat, mit mir zu arbeiten, weil ich nämlich hauptsächlich die Erfahrung mitgebracht habe. Und sie dann auch dachten, ach, du hast auch nicht studiert? Ah ja, und du hast das trotzdem alles erreicht? Ja, dann kann ich das ja auch schaffen. Und dann habe ich für mich wirklich draus lernen dürfen, mich auf mich selber zu verlassen und mir selber auch zu vertrauen und aufzuhören, mich mit anderen zu vergleichen. Das ist immer noch ein Prozess. Manchmal mache ich das unbewusst immer noch, trotz des Erfolges.
Nach so langen Erfahrung, so vielen Jahren.
Ja, erstaunlicherweise schon. Also ich nehme den Erfolg nicht als selbstverständlich. Ich weiß auch, dass der morgen vorbei sein kann. Ich habe das schon mal erlebt. Das war kurz nach der Geburt meiner Tochter. Da habe ich hatte ja damals schon mal aufgehört bei Volle Kanne, als sie zur Welt kam.
Das ist die Sendung im Fernsehen?
Volle Kanne, das Vormittagsmagazin, genau. Das ist so Prominentes oder Essen mit Prominenten, Frühstücken mit Prominenten. Und einige wollten auch Sekt haben morgens zum Frühstück.
Kann ich mir vorstellen.
Die besonders nervös waren. Und dann, als meine Tochter zur Welt kam, habe ich da aufgehört, weil ich beim MDR-Fernsehen wirklich sehr, sehr viel zu tun hatte. Und mit einem kleinen Kind wollte ich dann nicht mehr ganz so viel machen. Und beim MDR konnte ich das ganz gut lösen mit meiner Mutter. Die war damals schon in Rente und ich konnte mein Kind mitnehmen. Mhm. Mama dazu, die hat aufs Kind aufgepasst und ich konnte moderieren ohne schlechtes Gewissen. Und dann ist aber der alte Unterhaltungschef worden. Und der hat mich entdeckt und der hat mich aufgebaut. Also er hat mich ganz, ganz viele große Shows moderieren lassen. Und ich habe echt viel gelernt in der Zeit, große Live-Sendungen. Und der hat mich vor große Herausforderungen gestellt. Da bin ich echt sehr gewachsen und ich hatte zu dem Zeitpunkt, das war so meine Tochter ist 2009 geboren, so um 2011 herum. Wirklich ganz, ganz viel zu tun beim MDR. Und dann kam der neue Unterhaltungschef und der wollte alles anders machen als sein Vorgänger. Und plötzlich hatte einfach andere Prioritäten. Und ich war ja zu dem Zeitpunkt aber noch beim ZDF. Und so kam es dann, dass ich plötzlich immer weniger Sendungen moderiert habe, obwohl ich nichts falsch gemacht habe. Und da habe ich gedacht, ach du Scheiße, das kann aber in dem Business auch schnell vorbei sein, ohne dass du einen Fehler gemacht hast, sondern da kommt einfach einer, der sagt, ja, du bist ganz nett, aber ich will mehr mit der und der arbeiten. Und kannst nichts sagen. Also du bist so austauschbar in diesem Business. Und das muss man sich einfach klar machen. Jeder ist ersetzbar.
Und hat es dir aber auch in gewisser Maßen irgendwie auch geholfen, dir noch andere Sachen aufzubauen, dass du dann gesagt hast, okay, dann eben mache ich vielleicht noch meinen eigenen Podcast, dann kümmere ich mich noch um andere Themen, wie eben das Thema Zucker im Buch.
Das ist jetzt erst sehr viel später gekommen. Erst 7 Jahre später ist das alles entstanden. Ich bin dann wieder zurückgeholt worden zu Volle Kanne. Und das war mein Glück. Deshalb bin ich nicht in ein Loch gefallen. Also ich kenne auch viele Moderatoren, die verdienen nicht genug, um ihre Miete zu bezahlen. Und diese Existenzängste, die hatte ich dann zwischenzeitlich auch. Und das war mein Glück, dass dann meine Nachfolgerin bei Volle Kanne schwanger wurde. Und dann haben sie mich zurückgeholt für die Babypausenvertretung. Ja, und dann saß ich plötzlich wieder im Volle Kanne-Boot und blieb dann weiterhin sichtbar. Und das ist für Moderatoren echt wichtig, einfach sichtbar zu sein. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen der Grund, ich bekomme erst jetzt langsam die Gelassenheit zu sagen, ich muss nicht mehr so sichtbar sein. Ich habe mir jetzt einen Namen erarbeitet und die Leute wissen, was ich kann. Und
muss nicht alles machen.
Ich muss jetzt nicht mehr alles machen und ich darf auch Sachen ablehnen.
Genau.
Aber das ist halt auch die Angst von uns Selbstständigen. Ich werde pro Sendung bezahlt, ich werde pro Auftrag bezahlt. Wenn ich krank werde, kriege ich kein Geld. Und es gibt Monate, da verdienst du richtig gut und dann gibt es auch Monate, dann hast du echt wenig. Und deshalb ist immer so eine Grundangst bei mir da gewesen, vielleicht nicht genug haben zu können, weil es so nicht wirklich planbar ist. Ja, und deshalb habe ich über einen zu langen Zeitraum auch einfach zu vieles angenommen. Und jetzt komme ich langsam ins Vertrauen und denke, es ist alles gut. Ich werde immer genug haben, ja, um meine Miete zu bezahlen und Essen einzukaufen. Und
du kannst also gut Nein sagen.
Inzwischen. Und jetzt kann ich gut Nein sagen. Das hat aber echt verdammt lange gedauert, bis ich das konnte. Das war ein sehr, sehr langer Prozess.
Jetzt bist du schon so lange auf den Bildschirmen überall. Hast du das noch, dass du so eine Grundaufgeregtheit oder so ein Kribbeln hast vielleicht, kurz bevor es losgeht? Oder ist es wirklich so, dass man ob live oder Aufzeichnung, mir egal, ich moderiere das alles weg?
Lustigerweise moderiere ich besser, wenn es eine Live-Sendung ist, habe ich festgestellt. Ich bin dann in einer anderen Spannung, Es ist so, wenn ich Hallo Hessen moderiere oder als ich noch Volle Kanne moderiert habe, das habe ich ja 13 Jahre gemacht, da ist es wie zu Hause im Wohnzimmer sitzen. Irgendwann war ich da nicht mehr aufgeregt, es sei denn, es kam ein schwieriger Gast und prominente Gäste können manchmal echt schwierig sein. Dann war ich manchmal aufgeregt bei André Heller war ich zum Beispiel auch.
Ich wollte gerade fragen, wer war das so?
André Heller. Aber wenn ich eine neue Sendung mache oder was Großes, etwas, was ungewohnt ist, wo das Umfeld noch ungewohnt ist, dann bin ich schon aufgeregt und dann kribbelt es im Bauch und dann habe ich einen trockenen Mund und dann ist es so die ersten 2, 3 Sätze und dann geht auch das dann vorbei. Oder wenn ich eine Gala moderiere, eine Preisverleihung, dann bin ich auch noch nervös, ja.
Weil es einfach direkt vor den Leuten ist. Ich meine, live ist ja, da sehen es tendenziell ja noch viel, 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 viel mehr Leute.
Die sehe ich aber nicht. Ich sehe die Menschen nicht. Und bei einer Gala-Moderation, das ist auch eine Herausforderung, aber das ist auch gleichzeitig das Schöne.
Weil du die Rückmeldung hast.
Du hast die Rückmeldung. Es ist nur dann scheiße, wenn die nicht aufmerksam sind, wenn die alle quatschen und dir nicht zuhören. Das ist dann die große Kunst, ihre Aufmerksamkeit zu bekommen, ohne zickig zu werden. Und das lieb ich dann aber auch, dieses Spiel mit dem Publikum, deren Energie wahrzunehmen und das dann quasi umzuwandeln. Und dann ist mir auch egal, was ich aufgeschrieben habe auf meinen Zettel. Ich löse mich dann komplett davon.
Hast du da deine Tricks?
Tauch dann einfach in die Moderation ein. Ja, ich schreibe mir einmal alles, was ich sagen will, ausformuliert aus. Das muss ich einmal machen, so als würde ich, als hätte ich es schon gesagt. Und dann markiere ich mir so Keywords. Mhm. Und die habe ich dann quasi im Kopf. Und wenn ich dann auf die Bühne gehe, schaue ich nicht mehr auf meine Zettel, weil ich quasi den roten Faden im Kopf habe. Es sei denn, ich muss viele Namen nennen, weil ich habe kein gutes Namensgedächtnis. Ich vergesse ganz, ganz schnell Namen und Gesichter. Es hat mich schon in peinliche Situationen gebracht, dass ich Menschen nicht wiedererkannt habe. Ich habe mich irgendwo vorgestellt und die haben gesagt so, ja, wir kennen uns doch schon. Ach so, Gott, wie unangenehm.
Das kennt jeder so ein bisschen.
Das heißt, bei Namen schaue ich dann doch nochmal auf so einen Spickzettel. Aber ansonsten verlasse ich mich da auf den Moment und habe meinen roten Faden im Kopf. Ich weiß, wo ich anfange, ich weiß, wo ich enden muss und das dazwischen gestalte ich dann spontan.
Und so gibst du das auch an deine Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kurses weiter?
Ja, weil es geht ja darum, authentisch zu sein in Videos und das ist ja das, was vielen schwerfällt, weil die gucken in die Kamera und die kriegen kein Feedback von der Kamera, so wie wir uns beide hier gegenüber sitzen. Ich sehe du nichts, du bist da bei mir, aber eine Kamera ist so starr und dann verkrampfen viele und sind gar nicht mehr sie selbst und mit denen trainiere ich das quasi auch, dass ich sage, wenn ihr sprecht, sprecht frei, lest bitte nicht vom Teleprompter ab, weil was die meisten falsch machen, klar, es gibt Teleprompter-Apps und wenn du viel erzählen möchtest, ist es total einfach, du kopierst dir den Text einfach in den Teleprompter und dann sieht es so aus, als hättest du das einfach auswendig gekonnt. Übrigens, wenn es im Hintergrund laut wird, nicht wundern. Ich wohne hier an der Straße, wo immer mal wieder ein Regionalzug entlang fährt. Den hört man, glaube ich, ab und zu im Hintergrund. Und was wir machen, wenn wir schreiben, haben wir eine andere Sprache, als wenn wir sprechen.
Absolut.
Wenn wir das, was wir sprechen, aufschreiben würden, würde das so aussehen, als hätte das ein Grundschüler geschrieben. Wir sprechen so in kurzen, knappen Hauptsätzen. Wenn wir schreiben, soll es auch schön klingen. Wenn du das aber, das geschriebene Wort, sprichst, dann klingt es steif, dann klingt es unnatürlich. Und das erlebe ich auch bei ganz vielen. Und deshalb ermutige ich die, frei zu sprechen. Und das kannst du dir mit Stichpunkten machen oder mit diesem Sternmodell, dass du hast ein Hauptthema und dann hast du die wichtigsten Punkte, über die du sprechen möchtest, notierst du dir drumrum. Inzwischen führe ich auch meine Interviews beim Radio so für Leute und bereite mir das nicht mehr Frage für Frage vor, sondern ich sehe auf einen Blick, welche Themen sind wichtig und dann ist es egal, wo ich anfange. Und dann klingt das alles viel natürlicher.
Also ich merke schon, man kann so viele Tipps mitnehmen. Ich habe ja auch gestern auf der Autofahrt nach Mainz euren Podcast angehört und habe gemerkt, dass ich finde, es ist ganz anders als viele Podcasts.
Echt?
Ja, weil man, es ist wie fast schon meditativ. Also erstens sind natürlich eure Stimmen auch super angenehm, aber man redet ja auch über sehr tiefsinnige Themen und es ist ein sehr intimes Gespräch, will ich jetzt nicht sagen, aber ein sehr intimes Verhältnis hat man das Gefühl zwischen demjenigen, der es anhört und euch,
die wie schön.
Das Sprechen. War das auch so, also hattet ihr das schon so als Ziel auch, dass wir wirklich gezielt, dass man Leute gezielt ansprechen möchte und vielleicht triggert mit so manchen Sachen, die ihnen im Leben auch schon mal begegnet sind?
Wir haben gar kein erklärtes Ziel gehabt und das Lustige ist, dass wir keinen dieser Podcasts vorbereiten. Wir haben kein Skript, wir machen uns keine Stichpunkte, sondern Fabienne und ich, Also wir haben ja zum einen das Buch geschrieben und sind seit 10 Jahren befreundet und Fabienne ist Coach. Und wir erzählen einfach Situationen, die uns selbst passiert sind und wir kriegen das in unserer Facebook-Gruppe Zucker ist nicht, wo so fast 6000 Leute inzwischen drin sind, auch oft gespiegelt, dass die jetzt gar nicht mal unbedingt so mit dem Zuckerverzicht Probleme haben, sondern sie haben Probleme damit, Nein zu sagen oder sie haben Probleme damit, wenn sie von außen bewertet werden dafür, dass sie auf Zucker verzichtet werden, dass sie auf Zucker verzichten und all sowas. Und dann haben wir gedacht, ich wollte jetzt nicht einen Podcast machen, der sich nur mit dem Zuckerverzicht beschäftigt, sondern wenn du einmal anfängst, auf Zucker zu verzichten, lernst du ja erstmal Nein zu sagen zu Zucker. Dann lernst du plötzlich Nein zu sagen zu deiner Schwiegermutter, die dich überreden möchte, dass
Kuchen,
du doch einen Kuchen essen möchtest. Und das fällt vielen schon mal schwer. Die essen ja einen Kuchen einfach nur, um den anderen einen Gefallen zu tun. Dann lernst du dadurch, Grenzen zu setzen. Du lernst, Ja zu dir selbst zu sagen. Und im Zuge dessen fing ich dann irgendwann mal an, mich mit dem Thema Selbstliebe auseinanderzusetzen, weil Fabienne immer davon geredet hat und ich dachte, oh Gott, das ging mir anfangs total auf die Nerven, weil ich damit nichts anfangen konnte mit Selbstliebe. Und bis ich dann irgendwann festgestellt habe, dieser Zuckerverzicht war ein Akt der Selbstliebe für mich und dann habe ich das massiv erfahren, als ich im Schweigekloster war. Ich war wann war das? 2016 oder 2017? 2017. Also ich war 2017, vor 2 Jahren in einem Schweigekloster. Und das hat wirklich mein Leben verändert, weil da habe ich zum allerersten Mal gespürt, was Selbstliebe wirklich ist. Das hätte ich vorher niemals ernst genommen, für möglich gehalten, was das mit einem macht, wenn man mit sich alleine ist. Und dann spürst du zum ersten Mal, wie du dich selbst annimmst oder ob du dich selbst annimmst oder nicht und was es mit dir macht, wenn du dich selbst annimmst. Also das hat echt ganz, ganz viel bei mir verändert, weil ich habe mich über viele Jahre selber nicht gut behandelt. Ich habe nicht gut mit mir gesprochen. Und
für wie lange warst du in diesem Kloster?
Ach, nur 2 Tage, aber selbst 2 Tage haben schon alles verändert. Ja, du hast auch keine Ablenkung, kein Radio, kein Fernsehen, kein Buch, nichts. Ich hatte nur mein Tagebuch dabei und weiße Seiten und einen Stift. Und wenn du dann so da sitzt und hast keinerlei Ablenkung, bist du gezwungen, dich mit dir selber zu beschäftigen und die Stimmen, die dann hochkommen, anzuhören. Und dann habe ich auch gemerkt, dass ich angefangen habe, anfangs die zu bewerten, diese Gedanken, die da über mich hochkamen. Das darf ich doch jetzt nicht denken. Und dann dachte ich so, Moment, hier ist niemand. Keiner bewertet dich, nur du bewertest dich. Naja, und dann habe ich das einfach alles aufgeschrieben. Und dann habe ich gemerkt, oh, ich schreibe wie ein Kind. Dadurch, dass ich nicht bewertet habe, ich habe es einfach nur 1:1, wie es in meinem Kopf war, aufs Papier gebracht und habe wie ein Kind quasi geschrieben. Und habe dann, als ich es mir hinterher vorgelesen habe, habe ich gemerkt, ich habe ganz viel über Selbstliebe geschrieben. Also wie, ich habe mit mir selber geredet und mich entschuldigt bei mir selber, wie ich mit mir umgegangen bin, wie ich mit meinem Körper umgegangen bin, wie ich mich selber bewertet habe. Und ja, und als ich dann wieder zurückkam, fing ich dann auch einfach mal an, meine eigenen Bedürfnisse ernster zu nehmen. Weil ich habe immer die Bedürfnisse der anderen zu meinen Bedürfnissen gemacht. Und naja, das verändert einfach vieles im Leben.
So wie der Zuckerverzicht wahrscheinlich auch ganz viel verändert hat. Wie kam es dazu, dass Zucker so dein Thema wurde?
Also ich war wirklich zuckersüchtig. Meine Schwester hat mich früher sogar Fettu genannt, weil ich so gerne Süßes gegessen habe. Ich war nie fett. Ich habe immer geglaubt, ich wäre fett gewesen als Kind, weil sie mich so genannt hat. Und als ich mir neulich Bilder angeguckt habe, habe ich festgestellt, ich sah doch ganz normal aus wie alle anderen Kinder. Nee, die hat mich damit so ein bisschen aufgezogen, weil ich immer Schleckermäulchen genossen habe und Nudossi und Kekse mit Nuss-Nougat-Füllung und so.
Und das heute?
Und heute brauche ich das nicht mehr, aber Es brauchte einen Besuch beim Arzt, der mir die Augen geöffnet hat. Der hat nämlich 2015 bei mir eine Fettleber diagnostiziert. Und bis dahin war ich noch der Meinung, dass nur Menschen, die viel Alkohol trinken, eine Fettleber haben. Bis er mich dann aufgeklärt hat, dass zu viel Zucker zu einer nicht-alkoholischen Fettleber führen kann und dass 40% aller Deutschen eine nicht-alkoholische Fettleber haben.
Wahnsinn.
Da bin ich echt aus allen Wolken gefallen. Und dann sagte er, das kommt halt durch die Fructose. Also Fructose zum einen im Zucker, aber auch durch die ganzen Smoothies mit allem drum und dran. Und dann werden ja viele Fertigprodukte auch mit Fructose gesüßt. Und dann legte er mir ans Herz, dass ich mal auf Zucker verzichten soll. Und das erschien mir unmöglich, nicht machbar, weil ich brauchte wirklich jeden Tag nach dem Mittagessen, am Nachmittag, ich brauchte mein Süßes.
So eine kleine Süßigkeit.
Auch, ja. Was auch klar war, weil mein Blutzuckerspiegel schwankte dermaßen. Und wenn du Süßes isst, schnellt er in die Höhe, sehr schnell, und fällt dann aber auch sehr schnell wieder ab und dann unterzuckerst du und dann schreit der Körper halt nach Glucose. Und deswegen konnte ich gar nicht anders. Naja, und dann habe ich einfach mal wie so ein Drogensüchtiger einen Entzug gemacht. Ja, es war echt ein Entzug. Hat sich auch in der ersten Woche wie ein Entzug angefühlt.
Und was hattest du für Entzugserscheinungen, also wenn man es so nennen will?
Ja, ja, doch. Ich hatte anfangs echt Kopfschmerzen.
Okay.
Ich habe Hände zittern gehabt. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich echt schwach bin. Und mein Gehirn sagte mir, du brauchst das jetzt aber. Und ich wusste aber, nee, ich habe Vollkornprodukte gegessen. Ich weiß, mein Blutzuckerspiegel hat einen stabilen Wert jetzt. Ich brauche das jetzt nicht. Das ist einfach nur mein Kopf, der mir das sagt. Und musste das ein bisschen aushalten. Ich habe in der ersten Woche schlecht geschlafen. Ich war unruhig, also so nicht ganz bei mir. Und nachdem aber diese Woche rum war, wurde es dann immer einfacher. Und ich habe dann irgendwann aufgehört, ständig an Süßes zu denken. Dann blieben die Heißhungerattacken aus. Dann hatte ich plötzlich nach ein paar Wochen keine Blähungen mehr. Ich habe über Jahre massive Blähungen gehabt. Und im Fernsehen, wo du ständig bewertet wirst, musste ich mir schon manchmal anhören, ob ich jetzt wieder schwanger sei oder sowas.
Oh Gott, ja.
Und plötzlich durch den Zuckerverzicht hatte ich keine Blähungen mehr. Und habe einfach das Gefühl, ich habe jetzt wieder Kontrolle über mein Leben. Also ich bestimme, wann ich etwas essen möchte und nicht meine Gelüste. Und das hat mich echt sehr befreit. Abgesehen davon ist einfach echt die Gefahr groß, dass, wenn du das über einen langen Zeitraum übertreibst mit dem Zucker, dass du halt Diabetes Typ 2 kriegen kannst. Und das kann massive Folgen haben, wenn du nicht drauf achtest. Und es ist so, dass die meisten Deutschen
viel zu viel Zucker essen.
Ja, die 100 Gramm am Tag. Und ich verteufel den Zucker nicht. Ich sag nicht, nie wieder ein Fitzelchen Zucker. Sondern lernen, das in Maßen zu sich zu nehmen. Und die Weltgesundheitsorganisation sagt maximal 25 Gramm am Tag. Damit kann der Körper gut umgehen. Das sind 7 Würfel Zucker. Aber die hast du teilweise schon in einem Glas Cola. Ja. Und ich mache immer einmal im Jahr die Challenge mit unseren 6.000 Leuten aus der Facebook-Gruppe.
Die geht dann 90 Tage.
Und da esse ich auch kein Brot mit Zucker, da esse ich auch keine Soßen in Restaurants und dann mixe ich mir auch mein Dressing selber. Und nach den 90 Tagen ist es so, du hast wirklich kein Verlangen mehr danach. Du brauchst es nicht mehr. Ich kann an jedem Kuchen, an jeder Schokolade echt vorbeigehen. Weihnachtsmärkte interessieren mich überhaupt nicht.
Gott, ich glaube, das ist die schwerste Zeit für viele. Nee,
gar nicht. Das reizt mich null. Und das ist so eine Befreiung für mich. Ich kann aber, wenn ich irgendwo eingeladen bin und da wird was wirklich Dessert. Tolles, hochwertiges serviert, dann kann ich das kosten, ohne dass ich jetzt gleich rückfällig werde. Und dann kann ich das auch genießen. Und dann erlaube ich mir das auch. Und das ist dann für den Moment, ist das okay. Oder auch bei Hallo Hessen, da wird immer gebacken. Und dann muss der Moderator auch
in
mal
kosten. In der Sendung mal probieren.
So,
das stelle ich mir ja mit am schönsten
während
vor.
Während der Challenge mache ich das nicht. Aber nach der Challenge, dann koste ich meinen Happen. Und dann ist auch gut, den Rest muss ich dann gar nicht mehr essen.
Und was isst du während der Challenge? Also was sind wie ersetzt du die Süße, die dann ja automatisch auch ein bisschen fehlt, wenn man den Zucker weglässt?
Das ist ja das Ding, dir fehlt die Süße ja nicht. Wenn du ihn weglässt, hast du irgendwann kein Verlangen mehr nach Süß. Ich habe anfangs das noch überbrückt mit Erythrit oder ich habe Kuchen oder Desserts mit Datteln gemacht. Also Erythrit ist ein Zuckeralkohol, das entsteht bei der Vergärung von Obst. Und es nicht zu verwechseln mit dem Süßstoff. Süßstoff finde ich genauso schlimm wie Zucker. Das habe ich am Anfang noch gebraucht. Und inzwischen, jetzt 4 Jahre später, brauche ich einfach nichts Süßes mehr zum Essen. Also ich esse meine Haferflocken in Milch mit Zimt und Nüssen. So, das reicht mir an süß. Oder ich esse ein Vollkornbrot mit Käse. Und wenn ich bei der Arbeit bin, in der Kantine, dann nehme ich mir nicht den Pudding, sondern dann esse ich einen Apfel hinterher oder so, ja. Ich muss es nicht mehr ersetzen.
Hat sich dein Geschmackssinn komplett verändert? Weil, also ich merke, ich bin auch mit super wenig Zucker, meine Mama ist auch sehr kritisch, groß geworden und ich merke bei fast allen Getränken, die ich trinke, selbst wenn ich mal eine Erfrischung möchte und ich kaufe mir dann so eine Flasche, wo ich denke, oh wow, das ist jetzt nur Mineralwasser und Zitrone. Und man freut sich drauf und probiert den ersten Schluck und denkt, was soll das? Das ist nicht nur ein bisschen süß, das ist furchtbar süß und bin da super empfindlich. Merkst du das, dass du jetzt auch schon bei so ein bisschen gleich der Pegel hochgeht bei dir?
Ich merke das sofort, wenn irgendwo Zucker drin ist, obwohl man mir sagt, das ist was ohne Zucker.
Aha.
Und ich kann zum Beispiel, das hätte ich früher nie gedacht, sagen, eine Gurke ist süß. Koste mal eine Gurke und schmeck mal nach, wie süß eine Gurke ist. Das hätte ich früher nie gedacht. Und deswegen freue ich mich auch so über den Sekt, den du mitgebracht hast, weil normaler Sekt mir wirklich zu süß ist und es schmeckt mir einfach das nicht mehr.
Wirklich tückische ist ja auch beim Sekt, dass wenn trocken draufsteht, was so viele Leute dann nehmen, weil sie sagen, okay, ich möchte was Herbes, trocken beim Sekt eigentlich schon eher was sehr, sagen wir mal, was ist, was noch mehr Restsüße hat oder eigentlich relativ viel Süße, weil es gibt ja noch Brüt, es gibt extra Brüt, es gibt Brüt Natur, die alle noch herber sind. Und ich glaube, das ist auch so das Tückische, was man was irreführt.
Ja.
Und es ist eigentlich dann doch möglich, hier wie mit dem Zero Dosage was zu trinken, was wirklich fast keinen Zucker hat.
Und deshalb finde ich das toll, den Sekt und auch den Wein bei einem Weinhändler zu kaufen, weil ich mich da beraten lassen kann.
Und
weil
man das weißt
du, du kannst es probieren, wenn du im Supermarkt bist. Klar, trocken, ja, trocken, gut, wenig Zucker nehme ich. Und für mich ist das ein Genuss. Also Wein trinken ist ein Genuss. Und wenn mir schlechter Wein angeboten wird, dann gehe ich auch nicht mehr in dieses Restaurant. und ich hole meine Weine hier in der Nähe. Und, ja. Und da machen wir eine Verkostung. Als ich hier neulich meine Sommerparty gemacht habe, habe ich erst alle Weine gekostet. Und ich trinke auch. Es gibt Leute, die verzichten, wenn sie auf Zucker verzichten, auch auf Alkohol. Ich verzichte nicht so auf Wein. Ich verzichte nicht auf den trockenen Wein. Ich meine, ich kippe mir ja nicht zwei Flaschen hinter mir, sondern das ist wirklich, für mich ist das ein Genuss. Und das erlaube ich mir zum Beispiel, das zu genießen. Bei mir geht es darum, auf zugesetzten Zucker zu verzichten. Ja, und meinen Blutzuckerspiegel stabil zu halten. Und ich jag meinen Blutzuckerspiegel nicht nach oben, wenn ich ein Glas trockenen Weißwein trinke.
Also Weißwein hast du schon gesagt. Das heißt, wenn, dann auch eher zwischen Weiß oder Rot würdest du eher zu Weiß tendieren.
Ja, meistens. Also in 80% aller Fälle trinke ich wirklich Weißwein, weil mir Rotwein oft zu schwer ist und ich das Gefühl habe, ich werde davon müde. Vielleicht rede ich mir das aber auch einfach nur ein. Und Rotwein ist für mich eher so ein Getränk für den Winter.
Ja.
Im Winter trinke ich eher mal ein Glas Rotwein oder wenn es Wild zu essen gibt. Ich finde, dann passt ein Rotwein gut.
Ja.
Rindfleisch eigentlich auch noch ganz gut. Aber 80-90% aller Fälle trinke ich trockenen Weißwein, ja.
Und zu welchen Anlässen, also du hast gerade schon deine Gartenparty genannt, zu welchen Anlässen trinkt ihr Wein?
Ich trinke eigentlich immer Wein, wenn ich essen gehe.
Mhm.
Wenn ich auf irgendeiner Party eingeladen bin, eigentlich fast immer. Ich gehe gar nicht so häufig auf Partys. Das klingt jetzt so, als würde ich hier literweise Wein trinken. Aber ich finde, zum Essen gehört das für mich einfach mit dazu. Ja. Und dann, nee, das ist für mich wirklich ein wirklicher Genuss. Und es gibt auch immer Wein bei mir im Haus. Mhm. Es ist im Kühlschrank immer eine Flasche Weißwein da. Manchmal liegt sie monatelang ungeöffnet da, bis ich mal Besuch bekomme. Und wenn ich Besuch bekomme, dann wird die auch aufgemacht. Alleine trinke ich den nicht.
Ja, ich habe schon gesichtet, als wir hier reingekommen sind. Auf der Terrasse wird gerade auch bei, weiß nicht, 3-4 Grad eine Flasche Sekt gekühlt.
Die habe ich da aber nur vergessen.
Aber nicht zu lange vergessen, weil so langsam wird das jetzt kritisch bei Minusgraden.
Ja.
Ja, tatsächlich ist Dezember ja auch der Monat, in dem am meisten Sekt getrunken wird. Hat mit den Feiertagen zu tun, hat mit Silvester natürlich zu tun. Jetzt steht das Jahresende kurz bevor. Bist du jemand, der so eine Liste hat, die man erreichen möchte, also in einem Jahr? Und hast du schon was für nächstes Jahr? Irgendwelche Projekte, die du angehen möchtest? Irgendwas, was du dir selber auch als Vorsatz gibst?
Ja. Ja, ich, weißt du, das typische, ach, ich würde so gern wieder mehr Sport machen. Ich habe schon so lange keinen Sport mehr gemacht, würde ich mir natürlich gern vornehmen, aber dazu braucht man nicht den 1. Januar, das kann man eigentlich auch morgen machen. privat möchte ich mit meiner Tochter nach Südafrika reisen und möchte ihr zeigen, wofür ich mich engagiere, weil ich mache mich stark für Hope Kapstadt und es gibt da diesen sehr beeindruckenden Pfarrer, Stefan Hippler, der da was ins Leben gerufen hat und der so viel Energie da reinsteckt und so viel Herzblut, die Kinder in den Townships aufzufangen, die ja oftmals deren Alltag von Gewalt bestimmt ist und die kein warmes Essen am Tag kriegen. Und was der da auf die Beine gestellt hat, das ist so beeindruckend. Und meine Tochter wird 11 nächstes Jahr und ich möchte, dass sie auch diese Seite
kennenlernt,
weil sie hat neulich auch zu mir gesagt, Mama, ich möchte gerne mal die Kinder besuchen, die Hilfe
du
brauchen.
Du warst sie wahrscheinlich schon? Oder du warst
ich war vor 2 Jahren schon da, ohne sie, da wäre sie noch zu jung gewesen und mit 11 halte ich das durchaus für,
absolut, glaub ich,
für gut und dann halt Safari-Park. Naturpark. Na wie sagt man da, wie heißen die Dinger?
Game Reserves.
Na, diese Ressource. Ja, genau. Mal die wilden Tiere in freier Umgebung erleben. Ja. Das ist so mein Wunsch privat, den ich mit ihr gemeinsam gerne umsetzen möchte. Und dann lasse ich mich einfach überraschen, was das Leben für mich bereithält. Weil im Grunde genommen, ich habe auch festgestellt, es bringt überhaupt nichts, Pläne zu machen.
Weil man sie sowieso wieder über den Haufen
so, und das Leben kommt dazwischen. Und ich bin jemand, ich finde für jedes Problem eine Lösung. Ich mache mir aber erst dann Gedanken darüber, wenn das Problem da ist und nicht vorher schon. Und denke mir, oh, was wäre eventuell, wenn das und das passieren könnte? Nee, solange das noch nicht passiert, ist es alles gut. Und wenn es dann passiert, mache ich mir dann in dem Moment Gedanken. Und dann gibt es immer irgendeine Lösung. Und ich denke ja auch, dass selbst die negativen Dinge, die uns passieren, bringen uns weiter und sind dafür da, dass wir wachsen. Und mit Abstand betrachtet, stellen wir dann fest, es war eigentlich ganz gut für uns, dass das so gekommen ist, dass wir da herausgefordert wurden.
Das sieht man in dem
wurden.
Moment nur nicht, ne?
Ja. Und von daher, das eine sind Wünsche. Ich werde auch was dafür tun, beruflich das natürlich weiter umzusetzen. Ah, ich möchte, und das ist noch ein privater Wunsch, ich möchte wieder anfangen mit dem Klavierspielen.
Das habe ich vorhin noch gedacht, das dürfte doch auf der Liste stehen.
Das steht auf der Liste, aber ich werde es dieses Mal anders angehen. Ich bin ja, also sobald man mich vor eine Herausforderung stellt, nehme ich sie an und dann entwickle ich eine unglaubliche Disziplin, das zu erreichen. Und ich bin das falsch angegangen mit dem Klavierspielen lernen. Ich wollte unbedingt die Noten lernen und dann wollte ich meine Klavierlehrerin stolz machen und dass sie mich dann lobt, wenn ich wieder zur nächsten Stunde komme. Und damit habe ich mich aber viel zu sehr unter Druck gesetzt. Und ich denke, Balschu, bist du eigentlich bescheuert? Musik erfüllt dich so sehr und Musik ist Gefühl. Dann fühl doch einfach mal die Musik. Und jetzt setz dich hin an dein Klavier und fühle die Musik. Und dann kommt die Stimme dazwischen. Ja, aber du bist überhaupt nicht musikalisch, du kannst das nicht. Stopp.
Ich bin
so,
musikalisch.
So, und jetzt schicke ich einfach mal diese Stimme, die sagt, du kannst das nicht, du bist nicht musikalisch, die schicke ich weg. Und setz mich jetzt einfach mal an mein Klavier. So ein paar Akkorde kann ich ja. Und dann werde ich mich jetzt einfach mal, ich werde einfach mal ein bisschen rumexperimentieren.
Also ich würde sagen, wir sollten diese Vorsätze besiegeln.
Oh ja, und das macht man
lass
doch mit
sich. Lass uns drauf anstoßen auf 2020.
Ja, und dass wir alle gesund bleiben.
Richtig.
Ja, das ist eigentlich die Hauptsache. Alles andere kommt irgendwie von selbst, ne? Hauptsache, wir sind gesund. Alles andere kannst du dir, ich meine, Gesundheit kannst du dir nicht kaufen.
Aber vieles kann man lernen.
Also auf ein gesundes Jahr 2020.
Prost, würde ich sagen.
Prost. Schön. Sagt man Prost, ne? Prost sagt man schon. Zum Wohl.
Zum Wohl.
Oh, der schmeckt echt gut. Mann.
Ich bin echt happy.
Das habe ich mir noch nie über Sekt sagen hören. Boah, der schmeckt echt gut. Das ist so ziemlich der
Erste. Ich werde es weitergeben.
Ja, bitte. Das ist toll.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass euch unser Gespräch genauso viel Spaß gemacht hat wie mir und freue mich natürlich wie immer, wenn ihr beim nächsten Glas Wein auch wieder dabei seid. Bis dahin eine gute Zeit. Wir hören uns.